Also die Technologie bewegt sich so schnell. Leute, bitte hört euch auf, Gedanken darum zu machen, was in 10 Jahren noch funktioniert, wenn ihr euer Produkt noch nicht mal am Markt habt. Ja? Also einfach mal raus. Fürs MVP müsst ihr euch sowieso schämen.
Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers.
Mein heutiger Gast, Lasse, ist 26 Jahre alt und hat schon eine Handvoll Startups mitgegründet. Mit seiner Agentur ViperDev arbeitet er seit Jahren für Gründerinnen, um diese bei der Verwirklichung ihrer Geschäftsidee zu begleiten. Vor allem technisch. Daraus entwickelte sich eine neue Geschäftsidee und Firma. Next Day Ventures. Damit möchte er jeden Monat ein neues Startup an den Markt bringen und auch in der Geschäftsmodellentwicklung stärker begleiten. Er berichtet über seine letzten Gründungen zum Thema Augmented Science, Ökokiste für Bauern und einen Marktplatz für Solaranlagen. Wir reden darüber, wie eine teure Inhouse-Programmierung oder eine teure oder schlechte Agenturprogrammierung verhindert werden kann und ob Standardlösungen wie Shopify oder WordPress dabei helfen können oder vielleicht doch eher Schlüsselpartnerschaften. Also, für alle sehr spannend, die digitale Produkte entwickeln. Viel Spaß dabei.
Lasse, herzlich willkommen. Schön,
Na?
Dass du da bist. Wir haben uns ja schon mal bei einem Labor X kennengelernt. Damals hast du deine damalige Firma und Idee vorgestellt. Da kommen wir, glaube ich, heute erst später drauf. Lass mal über deine neue Idee reden. Welchen Nutzen möchtest du schaffen mit deiner neuen Geschäftsidee?
Mit unserer neuen Geschäftsidee bringen wir Gründer mit ihrer Idee an den Markt. Und häufig auch Gründerteams, die es ohne uns nicht an den Markt schaffen würden, weil sie also häufig einerseits die technische Kompetenz nicht haben. Aber ich würde tatsächlich inzwischen so weit gehen und sagen, dass es nicht nur die technische Kompetenz ist, sondern auch die Erfahrung, die wir mitbringen und den Einfluss, den wir auch auf das Geschäftsmodell haben. Mhm. Weil wenn ich so vergleiche, wie das mit unseren Startups läuft und wie das mit anderen Startups läuft, die eben unseren Einfluss nicht auf dieselbe Art genießen. So.
Also Zielgruppe sind Startups?
Genau, beziehungsweise häufig sind eigentlich eher Gründer, die noch nicht gegründet haben, die aber was Konkretes vorhaben und auch schon verstehen, dass es irgendwie einen Wert hat. Und wir begleiten die in diesem Weg von, ich habe da eine Idee, zu, ich mache da ein Konzept draus, zu, ich habe ein validiertes Konzept, zu, ich baue ein Produkt und habe wirklich Kunden, die dafür bezahlen. Und ich habe an der Stelle dann irgendwann auch mal ein wirkliches Geschäftsmodell und nicht nur irgendwie wilde Konzepte oder ein Stück Software ohne Kunden. Also ein ganz üblicher Fall.
Also das Angebot ist die Begleitung auf dem Prozess, verstehe ich. Ist quasi so fast eine Art Startup-Coaching.
Ja.
Der Kunde ist Gründerin, Gründer. Das Angebot ist Startup-Coaching. Und was ist die Technologiekomponente dabei?
Die Technologiekomponente dabei ist, dass wir uns um die Umsetzung von Software dabei komplett kümmern, weil wir dafür einfach ein eingespieltes Team haben, und wir schaffen es einfach üblicherweise innerhalb von 1 oder 2 Monaten komplette Produkte mal ebenso umzusetzen.
Okay, dann gib mal vielleicht mal ein paar Beispiele. Also anscheinend ist die Zielgruppe nicht nur Gründer, sondern es sind Gründer, Gründerinnen, die eine Geschäftsidee haben, wo Technologie eine Rolle spielt. Würdest du sagen, die zentrale Rolle oder eine Rolle?
Also wenn ich jetzt auf die Modelle gucke, die wir jetzt auch gegründet haben, dann ist die Software natürlich irgendwie zentral und irgendwie wichtig, damit das Ganze als solches funktioniert. Aber es ist ja auch, also heutzutage außer Hardware-Produkte oder Software-Produkte oder halt Dienstleistungen, wenn ich jetzt was Neues gründe, dann habe ich eigentlich fast immer einen digitalen Bestandteil dabei. Mhm.
Erzähl mal die letzte Gründung, die ihr an den Markt gebracht habt.
Die wir in den Markt gebracht haben oder die wir gegründet haben?
Wie du möchtest.
Also das Letzte, was wir jetzt gegründet haben, ist Augmented Science. Die haben wir, glaube ich, auch nächstes Mal im Labor X.
Ja.
Das haben wir jetzt, ich glaube, vor 4 Wochen etwa gegründet. Und wir haben, können wir so ein bisschen erzählen, wie wir das mit denen gemacht haben. Ja? Wir haben uns, ich glaube, vor etwas über einem halben Jahr haben wir angefangen, uns zusammenzusetzen, haben über die Idee gesprochen, die dem Ganzen hinterstand. Und das Erste, was ich immer mache, im Grunde, also eigentlich immer bei Gründern, ist zu sagen, boah, schöne Idee, aber ich glaube euch nicht, dass sie funktioniert. Weil der Großteil der Ideen funktioniert halt einfach nicht am Markt. Und was wir an der Stelle dann gemacht haben, ist gesagt, okay, was können wir jetzt machen, damit sich das verändert? Wir können das mit Kunden validieren. Ja, Augmented Science, da geht es darum, Wissenschaftlern die Kommunikation untereinander zu erleichtern durch eine Augmented Reality App, wo sie zum Beispiel in Papern, auf Postern, Bilder augmenten können, also verbessern können und dort digitalen Content hinterlegen können. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit meinem Handy durch eine Ausstellung gehen, kann dann in Augmented Reality zusätzliche Inhalte sehen, wie zum Beispiel interaktive Daten, Videos, 3D-Modelle und all diese Daten, die ich sonst schlecht darstellen kann. Ja, und meine erste Reaktion war, wie gesagt, so schön und gut, Augmented Reality machen irgendwie alle so ein bisschen, klingt immer fancy und am Ende kauft es niemand.
Genau. Die Zielgruppe Wissenschaftler ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass wir besonders schnelle Kaufentscheidungen machen.
Genau, sowohl Wissenschaftler als auch dann natürlich Behörden. Katastrophe, ja. Sucht euch was anderes.
Ja, okay, was passierte dann?
Und dann haben die gesagt, nein, wir glauben aber dran. Wie können wir da weiterkommen? Dann haben wir gesagt, okay, lass uns einfach mal ein paar Kunden davon überzeugen, dass das Konzept so gut ist, dass sie die Kreditkarte rausholen. Dann bin ich überzeugt. Und dann sind wir rausgegangen, haben mit verschiedenen Universitäten und Instituten gesprochen. Also ich habe mit denen ein kleines Coaching gemacht, wir haben geguckt.
Du hast mit den Gründern Coaching gemacht, wie sie das machen, wie sie rausgehen. Genau,
ja, die Value Proposition ganz, ganz klar zu stellen und dann einfach mal einen Hörer in die Hand genommen. Und es hat ein bisschen gedauert, aber am Ende hatten wir von, ich glaube, 6 Instituten und Universitäten, haben wir eine schriftliche Zusage von jemandem, der tatsächlich auch diese Entscheidung machen kann, dass Geld fließen wird, sobald die App fertig ist. Mhm. Ja, und nach dieser Zusage war klar, okay, wir haben jetzt sogar genug Geld zusammen, um ein erstes MVP zu entwickeln. Mhm. Lass uns das doch mal machen. Mhm. Und an der Stelle haben wir uns hingesetzt, haben gesagt, okay, jetzt gründen wir das Ganze. Wir bauen jetzt das MVP. Das ist jetzt nach, ich glaube, es ist jetzt etwa 3 Wochen in Entwicklung gewesen. Es ist feature complete. Es ist, gerade heute habe ich gehört, sind die letzten Bugs behoben worden und es geht wahrscheinlich nächste Woche in die Stores.
Und, also MVP, Minimum Viable Product. Sag mal an der Stelle, wie du es Minimum gemacht hast, weil das ist ja für viele immer die Schwierigkeit, dass sie im Kopf tausende von Features haben und dann sagen sie, okay, dann mache ich die 3 nicht, aber das ist immer noch nicht Minimum und man braucht dann immer noch viel zu viel Entwicklungszeit. Wie hast du das Minimum gekriegt?
Das Tolle hier ist ja, wir haben vorher schon mit Kunden gesprochen.
Ja.
Also häufig ist es so, dass Gründer sich einfach ihre eigene Vorstellung vom Produkt machen und das macht es natürlich sehr, sehr schwer, auch das Minimum überhaupt festzuhalten, weil ich mit meinen Kunden nicht spreche. In dem Moment, wo ich erst mit meinen Kunden spreche und wo die sogar Geld dafür bezahlen, werden die mir sagen, wenn etwas fehlt, was sie wirklich brauchen. Mhm. Weil ansonsten bezahlen sie dafür nicht. Mhm. Das heißt, was wir im Endeffekt gemacht haben, ist also erstmal natürlich für uns, wir haben sozusagen jedes Feature angeguckt, haben die erstmal sortiert in must have, can have, should have und should not have. Also was ist auch definitiv out of scope für uns. Und dann mache ich meistens die Übung mit den Gründern, für jedes Feature, was du in must have hast, nimm es mal raus und guck, ob dein Geschäftsmodell irgendwie noch funktioniert. Mhm. Vielleicht musst du irgendwas für jeden Kunden händisch machen, aber guck, ob es funktioniert.
Also quasi der Test, ob es gehen würde ohne das Must-Have.
Genau, und es muss es nicht rentabel sein, Achtung. Ja. Es muss nur end-to-end abbildbar sein, sodass für den Kunden sozusagen nichts anderes ist.
Ja, und sehr schön.
Ein Klassiker dabei ist Payment.
Ja.
Ja, wenn ich eine Online-Plattform baue und Payment rausnehme, schicke ich den Leuten nämlich einfach eine Rechnung. und dann schicke ich denen so lange Mahnungen, bis sie das irgendwann bezahlen. Das ist total viel Arbeit, gerade wenn auf der Rechnung nur ein Euro steht.
Ja.
Aber ich kann meinen Business Case validieren und ich muss mich nicht um eine Integration mit einem Zahlungsanbieter und den ganzen rechtlichen Quatsch kümmern.
Okay, spannend. Also genau, also zum Testen reicht's irgendwie. Völlig ökonomisch ist es Quatsch, aber zum Testen reicht's.
Genau.
Und das ist das die Übung vom MVP.
Genau. Ja, das Beispiel, das ja. MVP ist dafür da, um das Geschäftsmodell sozusagen end-to-end zu testen. Und das beste Ergebnis ist, entweder zu sehen, ja, es funktioniert und Kunden kaufen es. Mhm. Oder zu sehen, Kunden machen das noch nicht, weil X. Ja. Oder auch idealerweise natürlich Probleme zu sehen in diesem Prozess. Aber die Profitabilität, das ist ein Bonus. So, dafür muss ich jetzt nicht ein deutlich höheres Risiko eingehen in der Entwicklung, damit ich dann potenziell Profitabilität habe bei einem Modell, wo ich noch nicht weiß, ob es funktioniert.
Ja. Okay, also jetzt habt ihr den MVP, jetzt sind die Bugs raus, jetzt geht's irgendwie an den Markt. Und wie geht dann die Geschichte weiter? Was ist vor allem die Geschichte deiner Dienstleistungen?
Genau, also wenn jetzt die App fertig ist und jetzt an der Stelle sind wir nun mal mit Augmented Science, da sind wir natürlich noch nicht weiter, aber wir haben jetzt zwei andere Startups dieses Jahr gegründet. Das ist einmal Project Forum, da geht es um Solaranlagen, die auf der Plattform verkauft werden von Investoren, von Leuten, die eben Solaranlagen bauen, also Generalunternehmer, untereinander.
Also ein Marktplatz für Solaranlagen.
Genau. Mit der App oder mit der Webanwendung sind wir dann live gegangen. Wir haben eine Pressemitteilung rausgemacht. Wir haben einfach geguckt, dass der nächste Schritt, nachdem ich jetzt mein MVP habe, der darf nicht sein, ich entwickle es weiter.
Ja.
Ja, das ist das Letzte, was ich tue. Ja. Sondern der nächste Schritt ist, ich mache mir erstmal ein Dashboard für wie viele Nutzer kommen pro Tag rein. Wie viele bei Hofli, wie viele Warenkörbe werden pro Tag erstellt? Wie viele Bestellungen liefere ich aus? Wie ist da die Conversion Rate? Habe ich da 10%? Habe ich da 20%? Und dann fange ich an, wirklich auf die Daten, auf meine Kunden zu hören. Ja? Und wenn ich feststelle, okay, ich habe nur 10% Conversion Rate von einem Warenkorb zu einem Kaufabschluss, dann muss sich da muss irgendwas total falsch sein in diesem Prozess.
Also nach dem MVP kommt das Testen und du sagtest ja gerade nicht das Weiterentwickeln, ne? Und ich glaube, an deiner Lache merkte man ja, dass das irgendwie nicht unüblich ist. Und gerade
das ist der Standardfall.
Der Standard. Ja. Und zwar wäre jetzt meine These, das liegt daran, dass sehr oft auch die technologiedenkenden Personen treibende Kräfte im Startup sind. Und die eben weiter dann erstmal Technologie denken. So. Und, aber du bist das ja auch. Also, du bist ja eigentlich auch eher ein Techie. So, bisher haben wir dich kennengelernt als jemand, der ein Geschäftsmodell-Coaching macht, Startup-Coaching. So, ne? Fair enough, würde ich jetzt mal sagen, habe ich auch gemacht, habe ich auch schon vor 10 Jahren gemacht, da hieß es noch ein bisschen anders. Aber du bringst jetzt ja eine ganz andere Komponente nochmal rein, nämlich indem du für den Gründer auswählst, für die Gründerin auswählst, was die richtige Technologie ist für den MVP, aber auch danach. Bring das nochmal so ein bisschen uns bei.
Ja, das, also die Frage ist, wie komme ich eigentlich zu meinem MVP? Und das Wie ist was, das kann ich ohne die Technologie nicht beantworten.
Mhm.
Ne? Also das Was, ich kann beantworten, das hier sind die drei Dinge, die ich machen muss, damit mein Kunde zufrieden ist.
Nehmen wir mal Hofli. Also das hast du eben kurz erwähnt. Ist ja auch relativ frisch jetzt ein Startup, wo ihr auch dabei seid. Das ist, glaube ich, für den Zuhörer einfach zu verstehen. Es geht eigentlich darum, Bauern mit Endkunden zusammenzubringen. Endkunden, die so eine Kiste mit Gemüse oder eine gemischte Kiste mit Fleisch, Gemüse, Milch und einen Bauern, der das anbietet.
Zu unserem Mitgründer, also zu Finn, habe ich gesagt, Mensch, du, diesen Business Case, den können wir technologisch so abbilden mit folgender Einschränkung. Wir können einen Online-Shop machen, den können wir nur für einen Landwirt machen. Ja? Wir tun einfach in der Navigation so, als ob es da in der Zukunft mehr geben würde. Tut es ja dann auch irgendwann. Und dann stellen wir den einfach online und verkaufen mal Produkte. Das war unser MVP. Das hat technologisch ich weiß nicht, eine halbe Stunde Einrichtung gedauert und dann hatten wir ein MVP, ohne dass wir jetzt ein Entwicklungsteam beauftragt haben.
Ich würde sagen, das kann eigentlich jeder, aber möglicherweise ist das, also die Kernfähigkeit, nach der wir im Geschäftsmodell suchen, ist jetzt bei dir, dass du was von Geschäftsmodellentwicklung verstehst, weil du das schon häufiger gemacht hast, von Marktvalidierung, da reden wir gerade drüber, und dass du jetzt noch, ich sag jetzt mal, den Mut hast zu sagen, wir machen das MVP auf einem normalen Shop-System, obwohl ich ja weiß, wie man das viel toller programmiert, aber das gibt dir natürlich die Souveränität, die Stärke, wenn du das vorschlägst, dann sind alle anderen Programmierer leise. Ja, kurz mal Werbung in eigener Sache. Wenn ihr selber Ideen habt und euch fragt, ob das eine gute Geschäftsidee ist, arbeitet mit der Gründerplattform. Wir haben einen digitalen Prozess gebaut, von der ersten Idee bis zur Finanzierung, begleiten euch über 500 Partner. Das Ganze ist kostenlos. Es ist ein digitaler Prozess. Ihr könnt überall einsteigen, ob ihr jetzt gerade einen Businessplan braucht oder erst noch ein Geschäftsmodell bauen wollt oder schon bei der Finanzierungssuche seid oder eben halt eine Idee habt. Egal, wo ihr einsteigt, wir können euch helfen. Selbst wenn ihr keine Ideen habt, es gibt eine Seite mit 70 bis 80 Geschäftsideen, die fast immer gut funktionieren und wir erklären euch genau, was die Erfolgsfaktoren sind. Wenn ihr selber eine total originelle Idee habt und die testen wollt, dann kommt doch mal zu uns zum Labor X Hamburg. Wir haben eine Community aufgebaut und an so einem Abend, egal ob online oder in einem Saal, sind 50 bis 150 Leute da und helfen dir, deine Idee zu checken. Ist sie schon gut genug? Wie kann sie noch besser werden? Labor X Hamburg, die Teststrecke für deine Geschäftsidee. Und ansonsten jeden Tag 24 Stunden www.gründerplattform.de. Wir freuen uns auf euch. So, jetzt habt ihr was gemacht. Irgendwie, ihr habt ein paar Boxen verkauft. Ihr habt das Gefühl, hey, der Geschäftsmodell ist valide. Und jetzt kommt die nächste Entscheidung. Auf was baue ich jetzt den Prototyp oder so? Lass uns da mal miterleben, was die Alternativen waren und wie du es entschieden hast.
Genau, also eine große Frage, die viele Startups oder die einige Startups häufig stellen, ist irgendwie das Thema so künstliche Intelligenz oder nicht. Das spreche ich jetzt an, weil das ein Thema ist, was irgendwie relativ viele Gründer haben und wo es eine relativ gute pauschale Antwort gibt, nämlich nein. Mhm. Künstliche Intelligenz lässt sich immer ersetzen durch einen Menschen oder durch einen simplen Algorithmus, oder nicht immer, aber in den allermeisten Fällen, gerade am Anfang. Und ansonsten ist es so, dass man heutzutage aus fast allem eine Webanwendung machen kann. Ich weiß nicht, ob das gerade das ist, wo du hin wolltest.
Genau, das wäre jetzt quasi so eine Alternative, ist eine Webanwendung oder nur eine App oder eine Webanwendung, die man auch in einem Smartphone irgendwie reduziert sehen kann. Das sind ja so dann die Alternativen, die man sich stellt.
Genau, also technologisch würde ich heute als Gründer, ich würde nichts mehr nativ schreiben.
Was ist nativ schreiben?
Nativ heißt, ich baue wirklich eine App für nur Android und nur iOS. Ja. Und mit einem guten webbasierten Ansatz kriege ich heutzutage eigentlich alles abgebildet. Inklusive nativer Funktionalitäten übrigens, also von Kamera über Fingerprint, das kriegt man da alles rein. Genau, von daher ist da schon, ich sag mal, da liegt so ein Standard-Stack bei uns, bei dem wissen wir, mit dem bringen wir jeden Monat irgendwie ein Produkt raus, ja, der funktioniert.
Damit kommen wir vielleicht jetzt zur nächsten Ebene, Geschäftsmodell nennen wir das Schlüsselpartner, also Schlüsselpartner von Next Day Ventures, wie du deine Geschäftsidee nennst, Arbeitstitel oder ist das schon der finale Titel Next Day Ventures?
Also das heißt jetzt so, weil okay. das wurde so gegründet, klang irgendwie lustig. ja, wir kriegen Startups damit schnell an den Markt, passt.
Okay, also der Schlüsselpartner von Next Day Ventures ist deine andere Firma, ich wollte schon sagen bisherige, aber das klingt dann so, als wenn es sie nicht mehr geben würde. Nein, deine andere Firma, ViperDev. Und wenn du jetzt sagst, wir bauen das jetzt als Webanwendung, dann ist das wir an der Stelle ja eine Agentur, nämlich ViperDev.
Genau.
Jetzt wird es ja ein bisschen spannend. Du bist jetzt der Start-up-Coach für ein neues Start-up. Mhm. Nennt sich teilweise auch CTO da, ne?
Genau, also generell habe ich immer den Ansatz da, dass wir mit Next Day Ventures uns verhalten wie ein Mitgründer.
Ja.
Das heißt auch, dass ich gegebenenfalls nicht nur coache, sondern auch mal einen Kunden mit reinbringe und selber aktiv werde. Ja.
Also du bist nicht nur Coach, sondern du bist operativ dabei, teilweise genau. Sogar als CTO eingebunden. Wenn ich es richtig erinnere, auch machst du das an der Stelle dann gegen Shares?
Ja.
Also das heißt, du hast kein CTO-Gehalt,
genau.
Sondern kriegst Shares, ja. Und bringst damit sozusagen das Commitment, zeigst das Commitment, ich arbeite hier, damit das erfolgreich wird.
Ganz genau.
So, und jetzt mit dem anderen Bein bist du auch Geschäftsführer von Viperdev?
Ja.
Wahrscheinlich, ne?
Genau.
Also bringst du jetzt als CTO eine Agentur rein, die das jetzt macht, die programmiert,
genau.
Gegen Geld.
Ja.
Das wird jetzt bezahlt.
Ja.
Das heißt, der CFO dieses neuen Startups irgendwie muss mit dem CTO diskutieren und der CTO sagt, ich bringe eine Agentur rein, die, by the way, mir gehört. Könnte man ja sagen, ist ein Interessenskonflikt, oder?
Könnte man sagen, genau. Das ist aber was, das bespreche ich vorher transparent mit den Gründern, dass das einfach die Situation ist, wie ich am effizientesten arbeiten kann. Weil ich habe bei Viperdev einfach ein Team, das funktioniert, das hat sich jetzt über Jahre so aufgebaut. Und dieser CFO, der dann da gegebenenfalls sitzt, ich würde darauf wetten, dass der nicht in der Lage ist, für denselben Preis ein Produkt an den Markt zu bringen. Und wenn der sowas findet, dann bin auch ich als CTO damit dabei.
Okay.
Also es ist
ein Weg, das den Interessenkonflikt auszuhebeln, ist zu sagen, wenn wir sagen, das ist der richtige Weg, gucken wir mal, ob es ein Vergleichsangebot gibt.
Zum Beispiel, genau. Also es ist tatsächlich so, wenn ich über Next Day Ventures drin bin, die Bedingung ist nicht, dass das Startup für immer und ewig an Viperdev gebunden ist. Mhm. Wenn das sich herausstellt, dass das irgendwann nicht mehr die ideale Lösung ist, dann ist das völlig okay, das zu wechseln. Ja, das ist keine Bedingung.
Okay, verstehe. Also der Charme, du sagst ja eben so, das ist für mich am effizientesten. Ich übersetze das nochmal, so wie ich mir das vorstelle. Ansonsten, wenn man als Startup mit einer Agentur, einer Programmierungsagentur oder so zusammenarbeitet, gibt es ja da sehr große Friktionen. Ne? Also man macht einen Werkvertrag, dann machen die den fertig, man hat an irgendwas nicht gedacht und muss das dann diskutieren und so.
Ja.
Die Agentur, man ist schwer zu erkennen, ob sie gut oder schlecht ist. Die Agentur schlägt die Programmiersprache X vor oder die Programmierbox Y. So. Hier hast du den Vorteil, dass du soziologisch gesprochen die Macht hast in beiden. Du bist in dem neuen Startup die Macht und hast in Viperdev der Agentur die Macht und kannst dafür sorgen, dass die gut miteinander zusammenarbeiten.
Genau. Man könnte es auch sozusagen mal andersrum formulieren. Ja, eine Agentur rein von der Incentivierung hat einen Interessenskonflikt, weil sie möchte möglichst viele Stunden abrechnen. Viperdev ist interessenmäßig und incentivmäßig eher auf derselben Seite wie der Startup, weil es dort einen direkten Zusammenhang gibt. Ja, wenn es diesem Startup gut geht, dann hat das jetzt nicht
über dich direkt. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, wenn ich jetzt als Programmierer bei Viperdev arbeite, muss nicht. Ich würde es eher so sagen, dadurch, dass du Viperdev vollklopst mit neuen Aufträgen, haben die Interesse, schnell fertig zu werden und sich nicht an Arbeit festzuhalten, weil sie wissen, der Lasse bringt nächsten Monat schon wieder das nächste. Also lass es fertig werden. Ich glaube, das ist vielleicht eher der Trick an der Sache.
Ja.
Ja.
Ja, vielleicht. Aber okay. Also zumindest von der Incentivierung von mir her ist es sozusagen eine Person, die in beiden mit drin steckt und die auf jeden Fall möchte, dass dieses Startup Erfolg hat. Und auch, also generell ist das immer unser Ansatz bei Viper der Fall. Unser Business ist Startups hochziehen. Wir haben nie das Interesse, Startups auszunehmen, weil wir einfach wissen, das funktioniert nicht. Und das funktioniert, also die Zusammenarbeit
mit dem Startup zu holen in Startups.
Genau.
Ne? Also wenn die nicht gerade eine fette Finanzierungsrunde gemacht haben. Ist ja eigentlich auch verrückt. Also, wieso hast du es gemacht? Wieso hast du dir eine Zielgruppe ausgesucht, die per se erstens risky ist, zweitens wenig Geld hat, irgendwie drittens schwierig, weil sie risky sind und wenig Geld haben? Wieso?
Das ist so gewachsen. Also wir haben erst mal mit ein paar Mittelständlern auch mal was zusammengebaut, ja, und mit Corporates.
Erzähl.
Und das hat keinen Spaß gemacht.
Ja.
Das, also wir haben mit Continental gearbeitet, wir haben mit Beiersdorf gearbeitet. Das hat keinen Spaß gemacht. Das sind riesengroße Maschinen. Wenn du da irgendwie einen Impact haben möchtest, dann musst du solche Hebel in Bewegung setzen. Und also ich persönlich sehe mich als ein Mensch, ich möchte auch einen Impact haben. Ja? Wenn ich da irgendwie ein riesiges Produkt baue, ich werfe das da in diese Maschine und einfach nichts passiert.
Ja.
Dann bin ich völlig unbefriedigt.
Kann ich total verstehen. Finde ich spannend, dass du sagst, du schreibst ja, also du hast ja auch, wie alle anderen Gäste von mir, ein Geschäftsmodell vorher einmal ausgefüllt. Ich glaube, du hast wahrscheinlich die kürzeste.
Ja, ich hab das relativ zügig aus.
Die wenigsten Worte, aber trotzdem sehr, sehr aussagekräftig, sehr hilfreich. Und eigentlich fast die meisten Worte findet man unter Unternehmergeist Werte. Und das lese ich mal kurz vor. Das beginnt mit Geschwindigkeit. Es beginnt als nächstes dann...
Mit einem Ausrufungszeichen, ja.
Okay, so gut sind meine Augen, ich sehe nicht. Risikoakzeptanz. Jedes einzelne Vorhaben wird wahrscheinlich schief gehen.
Ja, die Vorhersage hat sich bisher nicht bewahrheitet.
Okay.
War ich sehr erstaunt.
Menschlichkeit, Nachhaltigkeit und dann kommt Spaß,
ja,
mit einem Smiley. Und das ist ja ein bisschen, was du eben gesagt hast. Ne? Wir ermutigen ja immer unter Werte, Dinge hinzuschreiben, die man sich nicht wünscht, wie man gerne wäre oder wie das Team wäre oder das Unternehmen, was man baut, wäre, sondern Dinge hinzuschreiben, die man schon lebt.
Mhm.
Ja, und deswegen passt das schön, dass du eben sagtest, mit Corporates hat es keinen Spaß gemacht, mir fehlte die Geschwindigkeit, es hat einfach keinen Spaß gemacht.
Ja.
So, ne? Und wahrscheinlich war da auch keine Risikoakzeptanz, ne?
Ja,
das
genau.
Das ist ja das, was man üblicherweise sagt und was ich auch schon erlebt habe, dass man sich sehr, sehr absichern will, vor allem gegen den Vorgesetzten, und deswegen irgendwie nicht so viel entscheidet und das daran mangelt es dann wieder an der Geschwindigkeit. Okay, also du hast ja eine Zielgruppe gesetzt, die wenig Geld hat, risikoreich ist und so, aber es macht dir Spaß und du kriegst Geschwindigkeit drin und das ist die Währung, die du gebrauchen kannst.
Genau. Und so rekrutieren wir auch. Also wir rekrutieren ja auch nach unseren Werten und wir haben Leute, die genau das auch wertschätzen und die echt froh, also viele, die bei uns arbeiten, sind echt froh, dass sie einfach einen Job haben, den es woanders nicht gibt, wo sie genau sowas leben können.
Ja.
Und wo sie, wenn sie keine Lust auf ein Projekt haben, einfach Nein sagen können.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja. Hilft es an der Stelle, dass du noch recht jung bist und wahrscheinlich noch nicht so unglaublich hohe Lebenshaltungskosten hast, die dich dazu zwingen, wahnsinnig viel Geld zu verdienen?
Wahrscheinlich. Also inzwischen haben wir alle ein Gehalt, wovon man gut leben kann, finde ich.
Ja.
Es sei denn, man muss jetzt irgendwie eine Familie mit irgendwie 3 Kindern und Frau komplett alleine durchbringen.
Ja.
So. Aber ansonsten, ja.
Aber, sag mal, wie alt du bist, Lasse?
Ich bin jetzt 26.
Wow. Ja, ich hatte das in Erinnerung, als wir mal zusammen auf der Bühne standen. Ich hatte in Erinnerung, dass du damals 24, 25 warst. Aber ja, passt.
Ja. Die war so, genau, Geburtstag 22. August, von daher kann das sein, dass das kurz
sehr
davor...
Sehr gut, 26, eindrucksvoll und hast jetzt wie viele Startups auf die Bahn geschickt? Also an wie viele Startups bist du beteiligt als Agentur, vorher mit ViperDev und vielleicht jetzt nochmal mit wie viel, wo bist du CTO oder irgendwie noch enger beteiligt?
Also als CTO sind wir jetzt mit Next Day Ventures bei 3 Startups dabei.
Ja.
Ich habe vor ViperDev habe ich ein anderes Startup gemacht, Gitmate. Das hat nicht funktioniert, hat aber Spaß gemacht und habe ich sehr viel bei gelernt. Genau, so das sind so ein bisschen die Startups, die ich mitgegründet habe. Als Agentur, also inzwischen bringen wir so 2 bis 4 Produkte jeden Monat raus. Also häufig dann auch sehr kleine MVPs natürlich, manchmal aber auch wirklich Produkte, wo man 3 Monate lang mit einem Team dran gearbeitet hat, wo dann ein relativ komplexes Produkt bei rauskommt.
Wie viele Leute sind bei ViperDev?
Wir sind so 20 jetzt gerade.
Ja.
Ich sage so 15, 16 sind so Core-Staff und dann so ein bisschen Contractor, die je nachdem wie viel los ist, mal aushelfen.
Also Viper Dev hat auch nur Zielgruppe Startups oder vor allem?
Eigentlich nur. Also inzwischen machen wir, also wenn jetzt ein Mittelständler zu mir kommt und sagt, ich möchte was Neues planen und ich den Eindruck habe, der ist nicht komplett beratungsresistent, sag ich mal so. Mhm. Ja. Dann sagen wir dem nicht nein. Aber ja, passiert ja nicht. Ne? Also unsere Zielgruppe sind Startups. Wir vermarkten uns an Startups.
Habt ihr da mehr Anfragen, als ihr bewältigen könnt?
An Projektanfragen? Ja. Nein, momentan noch nicht. Also das liegt aber auch einfach daran, dass wir von unserem Entwicklerpool durch meine Historie, ich habe vorher noch ein Open-Source-Projekt gegründet, wir haben sehr viele Bewerbungen tatsächlich von sehr guten Leuten. Und dadurch können wir unsere Entwicklungsmannschaft relativ gut skalieren.
Okay. Und was sind jetzt Kriterien? Du kannst ja mal vielleicht anonym ein, zwei erzählen, die du abgelehnt hast und wieso du sie abgelehnt hast, also Startups als Kunden von ViperDev oder als Kunden von Next Day Ventures mit dir als Geschäftsmodellcoach und CTO.
Ich kenne einmal, das fand ich eine besonders extreme Geschichte. Da sind drei Gründer zu mir gekommen und die haben mir tatsächlich drei verschiedene Businessmodelle vorgelegt. Das eine war Immowelt mit einem anderen Namen, das andere war eBay Kleinanzeigen mit einem anderen Namen und das dritte war irgendeine andere Plattform mit einem anderen Namen. Und die sind zu mir gekommen, haben effektiv sozusagen hier Geld auf den Tisch gelegt, haben gesagt, komm, sag mir, was davon am besten ist und bau mir das und dann wird das schon. Und da war völlig klar, die haben absolut nicht verstanden, dass das Startup erst losgeht, wenn das Produkt fertig ist und dass das Geschäft erst entsteht, wenn ich Kunden habe. Mhm. Ja. Und also die haben gefühlt ihr ganzes Ersparnis zusammengekratzt. Also das konnte ich ethisch, moralisch überhaupt nicht vertreten. Das wäre für uns auch kein besonders schöner Kunde gewesen, glaube ich. Einfach da irgendwie was zu bauen, was es sowieso schon dreimal gibt. Mhm. Und also die habe ich direkt wieder nach Hause geschickt.
Ja, ist vielleicht so befeuert von dieser, vielleicht lässt das auch schon ein bisschen nach, aber dieser Welt der letzten Jahre, wo man das Gefühl hatte, Startup, also Hauptsache was mit Plattformen, Marktplatz, digital und dann wird das. Also dass man einfach zu viele Erfolgsgeschichten gehört und gelesen hat und ja doch am Ende so wahnsinnig viele, die auf dem Weg geblieben sind, von denen liest man ja nicht, ne? Weil also da gibt es dann zwar Fuck-Up-Nights, die das ein bisschen zelebrieren, aber ich glaube, in den Online-Portalen, irgendwie Gründerszene oder so, da sind ja vor allem auch Erfolgsgeschichten. Irgendwie macht auch mehr Spaß, das zu lesen. Ne? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen dadurch befeuert. Ja, schöne, extreme Geschichte. Nochmal eine andere Geschichte, wo du gesagt hast, oh, passt irgendwie nicht.
Also das war auf jeden Fall so die extremste. Ansonsten ist es häufig so, dass Kunden kommen zu mir, haben irgendwie so eine große Vision und wenn die dann nicht so beratungsresistent sind, dann kann man halt mit denen reden und dann kriegen wir die Vision klein und dann ist es weniger ein komplettes Ausreden als ein, okay, wir müssen verstehen, bevor wir das jetzt angehen, lass uns mal mit Kunden sprechen. Bevor wir das angehen, lass uns wirklich ein MVP finden und lass uns eben nicht drauf losentwickeln und hoffen, dass es funktioniert. Mhm. Und in dem Zuge ist es, also wie gesagt, es ist selten so, dass ich Kunden direkt so pauschal komplett wegschicke und sage, komm, ihr seid eigentlich hoffnungslos sozusagen, sondern dann setzt man sich nochmal kurz hin und sagt, guck mal hier, das sind irgendwie die Punkte. Wenn wir die gelöst kriegen, dann kann das Sinn machen. Und dann gibt es tatsächlich auch den ein oder anderen Kunden, der uns schon eine Absage geschrieben hat und gesagt hat, Mensch, ich habe irgendwie das Gefühl, ihr wollt da weniger und ich möchte hier mein perfektes Produkt haben.
Okay,
spannend. Ist auch schon passiert.
Ja, bringe mich vielleicht auf ein Thema, was ich nochmal mit dir diskutieren möchte. Wir hatten das, glaube ich, im letzten oder vorletzten Podcast mit StudyX, und das sehr, sehr oft, dass ich das gefragt werde, bei digitalen Produkten, wie soll ich denn das mit den Programmierern machen? Mhm. Soll ich welche anstellen, um es dann so richtig gut zu machen? Soll ich irgendwas einigermaßen Fertiges nehmen, outsourcen, nenne ich das jetzt mal, zum Beispiel eine Online-Shop-Plattform oder ein WordPress-Formular oder so. Oder das Letzte ist, meistens wird dann nicht gefragt, das ist dann eher das, was ich reinbringe, weil in meiner unternehmerischen Biografie das dann auch eine immer stärkere Rolle spielte, ein Schlüsselpartner, also mit einem zusammenarbeiten, den ich variabel vergüte oder sogar beteilige, wie jetzt in deinem Next Day Venture Fall. So, und ja, da braucht man natürlich, muss man immer genau wissen, wo die stehen. Ganz oft fragen die das, bevor es überhaupt ein MVP gibt oder so. Dann ist es relativ einfach. Dann sagt man, okay, outsource erstmal die ganze Technik, mach schnell irgendwie dadurch ein MVP, so wie du das jetzt bei Hofli mit der Shop-Plattform erzählt hast. Aber was wäre deine Meinung? Wie würdest du das Thema diskutieren mit Kunden?
Es ist ein schwieriges Thema. Also die ideale Variante ist, du hast selber schon mal zwei Startups gegründet und bist selber Techie.
Und dann machst du was, wenn du das wärst? Wie würdest du dann weiter entscheiden?
Wenn du das bist und schon mal ein paar Mal gegründet hast, dann kannst du wahrscheinlich selber auch sehr gut einschätzen, ob du jetzt genug Proof hast, dass du sagen kannst, okay, ich beauftrage jemanden oder ich stelle mir vielleicht jemanden ein.
Ja.
Oder ich beauftrage jemanden und kann genau bewerten, wie es später läuft mit der Übernahme.
Ja,
das funktioniert aber nur, wenn du selber Techie bist.
Das ist die große Problematik, ne? Dass man um es einschätzen zu können. Man kann versuchen, ein Angebot einzuholen und das dann dreimal diskutieren und hin und her und trotzdem am Ende die Einschätzung, ob die jetzt in die richtige technologische Richtung gehen, ob die es schaffen, ob dieses, ich sage mal, wenn ich bei Programmierern höre, kein Problem, wenn ich mal ganz nervös, das habe ich einfach zu oft in meinem Leben gehört. So, ne? Dafür braucht man halt dann Erfahrung, so, ja.
Okay, jetzt und haben wir idealerweise auch Erfahrung mit dem konkreten Partner, mit dem ich zusammenarbeite. Ja. Weil, also tatsächlich auch, also wir im Sinne von ViperDev haben auch schon mit externen Partnern mal versucht zusammenzuarbeiten. Und gerade, ich sag mal, so klassische Outsourcing-Agenturen, die wirklich einfach nur Stunden möglichst billig anbieten, ja, das kannst du vergessen. Das geht gar nicht. Also gerade von so einem, ich sag mal, klischeehaft, ja, so eine indische Firma, die für wenig Geld viele Stunden anbietet. Das sind Leute, die können gegebenenfalls die Technologie, so wie sie es bewerben, aber die verstehen nicht, worum es geht. Und das heißt wiederum, dass ich als Startup total unflexibel werde, dass die Kommunikation häufig nicht gut läuft und dass ich am Ende ein anderes Produkt habe als das, was ich brauche. Denn das ist auch, und diese beiden sind jeweils nochmal anders von dem, was ich von vornherein angefragt habe. Das heißt, also so jemanden würde ich pauschal schon mal ausschließen.
Das heißt also, ich formuliere es jetzt positiv. Also wenn überhaupt irgendwie mit einem externen Partner zusammenarbeiten auf einer Geld gegen Programmierung Basis. Wenn überhaupt, dann ist es wichtig, dass da zumindest einer ist, der wirklich versteht, wo ihr hinwollt, der das Geschäftsmodell diskutiert, der euch nicht irgendwie nach dem Mund redet und applaudiert und sagt, super, und das wird wahnsinnig erfolgreich und deswegen sind wir dabei, sondern der kritisch ist, der euch ärgert, zeigt mir doch mal einen Markttest. So,
genau.
Daran erkennt man quasi, ob die Erfahrung haben, nachher auch in schlechten Zeiten ein guter Partner zu sein, wenn sie vorne in guten Zeiten, wenn es darum geht, dass man noch Geld hat und so weiter, ein bisschen unbequem sind.
Genau. Ja, und wenn dann noch Erfahrung konkret mit Startups existiert, wäre prinzipiell auch gut, denn also bei uns laufen ja auch viele Gründer auf, die sowas schon durchgemacht haben, ja. Also wir haben Gründer, die sich einen Freelancer geholt haben. Da ist das typische Problem, der will irgendwann Urlaub und wird krank und alles hängt aber an ihm.
Das ist jetzt quasi so die Kategorie selber programmieren, ne? Also Freelancer ist so Mischform, aber ist quasi mein Programmierer. So,
genau,
ne?
Genau. Und in dem Moment, wo sich sozusagen mehrere noch nicht lohnen, bin ich völlig abhängig von dieser einen Person.
Ja.
Und vor allen Dingen, wenn ich den noch nicht Vollzeit bezahlen kann, fängt er an, andere Jobs nebenbei zu machen, ob der Shares hat oder nicht.
Ja.
Das ist dabei völlig irrelevant. Also Shares motivieren so einen Programmierer typischerweise für 1-2 Monate und dann ist Schluss.
Ja.
Und sobald ich nicht den Vollzeit bezahlen kann, fängt er an, andere Sachen zu machen, ist tendenziell unzuverlässig. Die Geschichten höre ich immer wieder. Hat irgendwann Urlaub, ist krank, dann kommt die große Downtime, ich verliere irgendwie jede Minute Geld und nichts passiert. Das ist so ein bisschen die eine Variante.
Das ist wahrscheinlich bei einem angestellten Programmierer nicht so viel anders, oder?
Genau, vor allen Dingen, wenn ich nur einen habe. Mhm. Ja, also vor allen Dingen das Downtime-Thema ist was, das kann ich erst...
Also Downtime heißt das irgendwie, dass das Produkt gerade nicht läuft oder,
ja.
Oder so, ja?
Also Downtime nenne ich erstmal eine Zeit, in der meine Seite und mein Produkt nicht erreichbar ist.
Mhm. Ja. Ja. Okay. Was gibt es denn jetzt mal andersrum formuliert? Also wieso sollte man überhaupt Programmierer selber anstellen? Weil das Problem ist ja immer eigentlich, entweder bist du selber ein guter Techie, dann irgendwie, nur dann kannst du beurteilen, was die anderen machen. Dann könntest du aber auch Externe beurteilen. Also was spricht dafür, in welchen Fällen rätst du dann doch dazu, eigene Programmierer aufzubauen?
In dem Fall, wo ich so ein großes Volumen habe, dass sich das wirklich lohnt.
Erst wenn man groß genug ist, dass man mehrere Programmierer...
Genau.
Dass man die Zeit hat, dass die sich einarbeiten, dass der Dritte vom Ersten eingearbeitet wird und wenn der Zweite ausfällt, der Erste immer noch da ist, so verstehe ich.
Genau. Ja, so dass ich so ein also in dem Moment, wo ich ein Team habe, habe ich zum einen verschiedene Expertisen abgedeckt. Ich kann viel, viel einfacher reagieren auf Schlagwort Downtime. Ja. Mhm. Und ich bin auch deutlich effektiver.
Was ist mit dem Argument, ich bin wahnsinnig innovativ und die Risikokapitalgeber wollen, dass ich die IP, also Intellectual Property und so weiter, an den Codes habe. Das ist doch eigentlich das wichtigste Argument, selber Programmierer einzustellen.
Aber das lässt sich ja vertraglich regeln.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, Viper Dev arbeitet doch auch mit Codes, also ihr passt ja Dinge an, die ihr schon entwickelt habt, Gott sei Dank, entwickelt ihr nicht jedes Mal wieder alles neu. Das heißt, ihr habt dann da Hüllen drin, die vielleicht sogar Open Source sind und angepasst werden. Was ist da mit der IP?
Naja, die Frage, die man sich jetzt an der Stelle stellen kann, ist, diese Sachen, die gibt es da draußen. Die sind offen, die sind frei verfügbar. Das ist schon der Fall. Entweder benutze ich sie und ich komme schneller an den Markt mit ihnen, oder ich benutze sie nicht und ich komme langsamer an den Markt. Mhm. In beiden Fällen ist der Unterschied zwischen dem, was da draußen ist, und meinem Produkt, der ist nicht größer dadurch.
Ja.
Der Weg ist nur länger.
Mhm. Würde ich auch sagen, also ich würde sagen, eigentlich ist heute, leben wir in einer Welt, wo das Geschäftsmodell King ist und nicht die Codes. Die Geschäftsmodelle müssen schnell angepasst werden können. Also musst du ihn schnell anpassen können. Und das spricht dafür, Codes zu haben, wo zum Beispiel in bestimmten gekapselten Sachen Dinge einfach gut funktionieren, die man dann, ich nenne es jetzt mal kuratieren, das ist sicherlich nicht der Technikausdruck, und dass man dann sagt, so, und bei uns ist jetzt eine Besonderheit und die bauen wir jetzt da dran. So.
Genau.
Und dafür ist haben dann wir aber jetzt auch unsere. Die IP.
Ja, genau.
Also das ist dann im Vertrag, also wenn die sagen, so an der und der und der Stelle wollen wir was anders machen, dann programmiert ihr das nur für die und dann gehört das die IP dem Startup.
Genau. Wir haben sozusagen ein Kernteam, was sozusagen diese offenen Sachen machen. Wir sind tatsächlich auch im Überlegen, das demnächst Open Source zu stellen sogar. Mhm. Und das, was wir für das Projekt konkret machen, das ist die IP von dem jeweiligen Kunden.
Ja. Okay, gut, das ist ein Thema. Jetzt nochmal das absolute Gegenteil. Was spricht denn eigentlich dafür? Also in dieser heutigen Welt gibt es da fast alles schon super toll von der Stange. Mhm. Ne? Also Shop-Systeme, in WordPress gibt es, ich weiß es nicht, hunderttausende tolle, schön aussehende, einigermaßen performante Vorlagen. Wieso sollte man denn nicht sowas einfach nehmen? Also einfach sein eigenes Geschäftsmodell ein bisschen daran anpassen, an etwas, was es schon gibt, und damit zacki, neu anstreichen, Logo drauf. Wofür braucht man euch dann?
Sollte man.
Ja.
Wenn man es kann.
Ja.
Wir machen das auch. Wir machen das regelmäßig mit Kunden. Also inzwischen, ich weiß nicht, wie es, aber also die Hälfte von unseren neuen Projekten bauen wir inzwischen auf Basis von WordPress, oder wir begleiten Leute, dass wir ein Shop-System aufsetzen, weil wir nämlich genau aus dieser auch technologischen Aufwandsbetrachtung zusammen mit der Businessmodellbetrachtung kommen wir dann dahin und sagen, guck mal, wir kommen von einem finanziellen Aufwand von, ich sag mal, 40.000 Euro, kommen wir runter auf einen Aufwand von 5.000 Euro, wenn wir diese Einschränkungen in Kauf nehmen.
Ja.
Und das ist das, was wir sehr häufig inzwischen mit unseren Kunden machen.
Nur für die MVP-Phase oder teilweise auch einfach weiter?
Das stellt sich nach der MVP-Phase heraus und das hängt ja dann von den Einschränkungen ab. Ja? Mhm. Wenn ich, also je klassischer mein Businessmodell ist, desto einfacher kann ich das ja auch im Normalfall mit existierenden Tools abbilden.
Ja.
Und wenn ich irgendwie mein USP in WordPress abbilden kann und das läuft, dann ist das doch gut. Ja? Ja. Wenn mir aber was fehlt und ich einfach da eine Hürde habe und wo ich nicht vorankomme oder ich so weit individualisiert bin, dass plötzlich jede Änderung in WordPress viel komplizierter ist, als wenn ich jetzt einfach meinen eigenen Stack hochziehe, dann kann es Sinn machen, irgendwann den Switch zu machen.
Okay, gut. Und dann dritter Weg, Schlüsselpartner. Schlüsselpartner sind sowas wie Viper Dev. Ne? Mhm. Ich habe neulich schon im Podcast erzählt, deswegen nur ganz kurz. Wir haben selber auch mal eine Liquiditätsplanungssoftware gemacht, Minicontrol. Da haben wir als Schlüsselpartner eine Firma gehabt, Lucanet, die ganz, ganz tolle Bilanzkonsolidierungssoftware macht. Also da haben wir natürlich riesige Vorteile gehabt, weil im komplexen Finanzwelt, die das alles durchschaut haben und es einfach nur für uns vereinfacht haben, damit es für Kleinunternehmen funktioniert. Mhm. So, ne? Das war für mich auch so ein typischer Fall für einen Schlüsselpartner, wo man dann die Revenues shared. Ja, die Gründerplattform, da sind wir sogar noch weitergegangen und haben irgendwie mit unserem IT-Partner wirklich ein neues System auf Open Source gebaut und uns dann irgendwie auch gemeinsam beteiligt. Ne? Also gemeinsam gesagt, entweder gewinnen wir das Match zusammen, wenn die Gründerplattform ein großer Erfolg wird, was sie geworden ist, oder wir verlieren es zusammen. So. Mhm. Das sind für mich so Schlüsselpartnerkonstruktionen.
Es hängt halt immer vom Geschäftsmodell ab, was ich dafür brauche. Ne? Also wenn ich was mit dem Thema Finanzen mache und ich habe da einen guten Partner, der eine Menge mitbringt, dann kann das echt hilfreich sein. Ja, wenn ich
eine Frage noch zu dem der Geschäftsmodell-Thema Vertrieb und Kommunikation. Du schreibst LinkedIn. Erzähl mal, also wie nutzt du LinkedIn für Vertrieb?
Es ist so, ich habe inzwischen ein relativ großes LinkedIn-Netzwerk. Also ich glaube, ich habe tatsächlich über 2000 Kontakte auf LinkedIn.
Wow.
Ich schreibe da relativ aktiv in und um Hamburg auch Gründer an. Also Leute, die sich auf LinkedIn Gründer nennen. Ja, weil ich auch weiß, dass viele Gründer haben ja durchaus noch eine zweite Idee. Ja? Mhm. Und gerade jemand, der das schon mal gemacht hat, hat vielleicht auch begriffen, wie kompliziert
es ist. Was für einen Stil machst du da?
Also zum einen gucke ich halt, dass mein Profil einfach aussagekräftig ist, dass da relativ klar drin steht, so was wir können und wie wir einen Mehrwert bieten können. Und dann erzähle ich denen einfach von Hofli zum Beispiel oder von Augmented Science und erzähle denen von Cases, die wir gemacht haben. Mhm. Und da bekomme ich...
1:1 oder machst du quasi Posts dazu, wo du davon erzählst, sodass die das lesen, dass du dann gleich mehrere erwischt? Wie ist da deine Erfahrung? Was
beides.
Funktioniert besser?
Also 1:1 ist meine Erfahrung, funktioniert besser. Ja. Weil du da bekommst du sehr häufig dann auch Feedback.
Ja. Sag doch nochmal, hast du noch eine Frage mitgebracht?
Nicht konkret.
Gut. Dann muss ich heute nicht arbeiten. Herrlich. Okay, Lasse. Vielen Dank, viel Erfolg, auf dass du wirklich weiter jeden Monat ein Startup an den Markt bringst. Kann Hamburg gebrauchen, kann Deutschland gebrauchen. Und ich glaube, es ist toll, wenn weniger Startups durch Technologie Geld verbrennen, Nerven verbrennen, in irgendwie Einbahnstraßen rennen. Also dann lieber im MVP wissen, das machen wir jetzt zum Ausprobieren und danach irgendwie machen wir es nochmal neu. Mhm. Ne? Da sind, glaube ich, Einbahnstraßen irgendwie okay, sie anzulegen.
Total. Und also man darf da auch wirklich keine Angst davor haben, dass das am Ende, also dass das technologisch sozusagen nicht die Basis für die Zukunft ist. Die gibt es nicht. Also die Technologie bewegt sich so schnell. Leute, bitte hört euch auf, Gedanken darum zu machen, was in 10 Jahren noch funktioniert, wenn ihr euer Produkt noch nicht mal am Markt habt. Ja? Also einfach mal raus. Fürs MVP müsst ihr euch sowieso schämen.
Und ich habe verstanden, dann kann ich auf LinkedIn einfach schreiben, Lasse Schuhiermann.
Genau.
Schuhiermann.
So wie Duisburg mit UI.
Okay. dann bekommt ihr mit, was aus Lasses Firma ViperDev und Next Day Ventures wird und vielleicht noch spannender, was aus den Ventures wird, die Next Day Ventures auf den Markt bringt. Alles Gute.
Genau. Vielen Dank.
Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Redaktion: Mira Hische. Technische Bearbeitung: Benjamin Wölfing.